Ja, ich darf Sie, ich darf euch auch ganz, ganz herzlich grüßen zu dieser beginnenden Advents- und Weihnachtszeit. Ja, eine Zeit, in der wir uns in besonderer Weise an das Kommen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus erinnern. Und alles, was damit zusammenhängt, wir haben ja vorhin in der Einleitung haben wir schon einige Stichworte, einige Stichpunkte zusammengeführt, worum es da geht. Wir wollen heute auf einen Text hören aus dem Matthäusevangelium. Ist zwar noch nicht unbedingt ein weihnachtlicher Text, aber ich denke, das Thema, worum es da geht, ist sicherlich auch in dieser Zeit ganz, ganz wichtig. Also wer das im Stillen mitlesen möchte, Matthäus 8, es sind die Verse 18 bis 27. Matthäus 8, 18 bis 27. Und da Jesus viel Volks um sich sah, hieß er hinüber jenseits des Meeres fahren. Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir zuvor, dass ich hingehe und zuvor meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Und es trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein großer Sturm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wir wollen noch mal stille werden. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für diesen Text, den du uns an diesem Sonntag schenkst, für unser Leben und für unseren Glauben. Und möchten dich von Herzen bitten, dass du uns ja in diesem Text zeigst, was wir unseren Glauben lernen können. Das wird allerdings nur dann gelingen, wenn du ja selber das Reden und Hören deines wunderbaren Wortes segnest. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du uns auch die nötige Wachsamkeit und Konzentration auf dein Wort hin schenkst. Und so geben wir dir alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Liebe Geschwister, normalerweise ist man es gewohnt, entweder den ersten Teil, also hier diese Verse 18 bis 22, oder den zweiten Teil, die restlichen Verse 23 bis 27 zu lesen. Das heißt, entweder haben wir als Predigttext die Aufforderung zur Nachfolge. In manchen Bibelübersetzungen steht dort als Überschrift auch die Kosten der Nachfolge. Oder wir haben als Predigttext eben die Sturmstillung. Aber ich denke, dass eigentlich beide Texte zusammengehören, was sicherlich auch daran erkennbar ist, dass sich ein Stichwort durch den gesamten Text zieht. Und das ist das Wort vom Folgen bzw. vom Nachfolgen. Und der erste, der Schriftgelehrte, der sagt es ja selbst von sich aus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und im zweiten Fall ist es so, dass es da Jesus Christus von selbst sagt, einem Jünger, einem namentlich nicht genannten Jünger: Folge du mir. Ja, und von der dritten Zielgruppe heißt es: Und sie folgten ihm. Wir haben also drei Zielgruppen. Wir haben drei Nachfolgemodelle. Wir haben dreimal das Stichwort vom Folgen beziehungsweise Nachfolgen. Und die spannende Frage ist, ja, wer legt eigentlich fest, wie Nachfolge aussieht? Ich denke, die Antwort für uns ist klar, natürlich Jesus Christus. Er macht das Angebot. Und wir alle kennen ja diesen Begriff autark. Das heißt also, dass du so ausgelegt, dass du so angelegt bist, dass du unabhängig, dass du selbstständig handelst, dass du eigenverantwortlich handelst. Wenn du aber jetzt in die Bibel hineinschaust, dann stellst du fest, dass der lebendige Gott dich zwar als ein Beziehungswesen geschaffen hat, aber eben nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern eben ganz elementar auch auf göttlicher Ebene. Und dann merkst du plötzlich, dass du gar nicht mehr so autark bist. Und ich denke, das ist auch gut so. Denn wenn das nicht der Fall ist, das wissen wir alle, dann tauchen andere auf, dann erheben andere ihre Stimme und bestimmen, wie dein Leben zu laufen ist. Also als Christ bestimmt Jesus Christus eben für dich und das ist eben ganz, ganz wichtig für die Nachfolge Jesu Christi. Also, liebe Geschwister, stellen wir uns jetzt mal dieses Bild vor. Nicht, da liegt also das abfahrbereite Boot am Ufer zur Überfahrt mit Jesus Christus. So, jetzt kommt der Erste, der Schriftgelehrte, und sagt, ja, ich will mit dabei sein. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und liebe Geschwister, sagen wir doch ehrlich, das ist doch eine Aussage. Das ist doch wirklich eine Aussage. Was will man eigentlich noch mehr? Stellt euch vor, in eurer Nachbarschaft, da seid ihr schon mit einem Menschen längere Zeit im Gespräch über Gott, Jesus, sein Wort und all das, was Jesus Christus für die Menschheit getan hat. Und eines Tages nicht kommt dieser Mensch und sagt, ja, ich möchte wirklich dem Herrn folgen, wohin er mich führt. Da würden wir doch Halleluja sagen, dann würden wir jubeln. Ja, ist doch selbstverständlich. Und jetzt stellen wir hier in diesem Text fest, ja, dass Jesus Christus diesen Schriftgelehrten eigentlich ein Stück weit abbremst. Dass er ihm quasi so sagt, können wir ganz kurz mal innehalten und mal festlegen, wer hier wirklich die Nachfolge festlegt, wer hier wirklich die Nachfolge bestimmt. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie bei mir Nachfolge aussieht? Bei mir ist es nämlich wirklich so, oder das bedeutet bei mir also Folgendes, dass du dann Anteil haben wirst, was meine Person, was mein Wesen, was mein Leben anbetrifft. Und das bedeutet, ja, die Füchse haben da ihre Gruben und die Vögel haben da ihre Nester und ich, der Menschensohn, weiß noch nicht einmal, wo ich mein Haupt hinlege. Willst du das wirklich? Willst du das wirklich, wenn du mit mir ins Boot einsteigst, willst du wirklich ein Stück, ja, wie sollen wir es sagen, ein Stück dieser Heimatlosigkeit einkaufen? Willst du das wirklich? Ich muss dir das Schriftgelehrter wirklich in aller Deutlichkeit so sagen, wie bei mir Nachfolge aussieht. Und liebe Geschwister, was kann uns Christen das heute sagen? Ich denke, das erleben wir ja immer stärker. So ein bisschen Jesus Christus, so ein bisschen Begeisterung für ihn, so ein bisschen Frömmigkeit, so ein bisschen Religiosität, so ein bisschen Beten. Ich denke, das hat eigentlich noch niemandem geschadet und das macht man heute auch noch und das ist ja auch in gewisser Weise ungefährlich. Aber wisst ihr, den Jesus im ganzen Paket, das heißt also wirklich in seiner ganzen Person, in seiner ganzen Vollmacht, in seiner ganzen Autorität, in seinem ganzen Willen, das ist doch manchem des Guten zu viel. Und ich denke, das merken wir heutzutage in unserem noch friedlichen Deutschland, merken wir das doch immer wieder stärker. Da müssen wir nicht erst irgendwelche islamischen Länder aufsuchen, um das festzustellen. Liebe Geschwister, das spüren wir doch heute auch schon, dass man im Grunde genommen die ganze Sache mit Jesus Christus eigentlich gar nicht will. Und wenn jemand wirklich den ganzen Jesus Christus haben will, dann stellt er Gottes Wort vor Menschenwort. Dann stellt er wirklich den göttlichen Willen vor die Mehrheit der Bevölkerung. Und dann sagt er wirklich, dass die Moral und die Verhaltensregeln Gottes, dass sie zeitlos und dass sie unabhängig sind von dem jeweils gültigen Mainstream oder von dem jeweils gültigen Zeitgeist sind. Und wenn wir in unser Leben hineinschauen, liebe Geschwister, dann ja, müssen wir doch auch sein, dann merken wir doch auch, dass wir mit dem Glauben an Jesus Christus doch ein Stück Heimatlosigkeit auch eingekauft haben. Und jetzt in dieser Zeit merken wir das doch immer stärker. Und wir haben das ja alles vor einigen Tagen miterlebt, was da in der Bremischen Landeskirche abgelaufen ist. Und es ist ja interessant, dass wir diese Heimatlosigkeit, dass wir das gleich schon am Anfang des Neuen Testamentes lesen. Johannesevangelium, 1. Kapitel, er kam in sein Reich. Und wie geht's dann weiter? Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Da war also nur eine Mini-Truppe, die ihm wirklich folgen wollte. Da sehen wir es doch schon wirklich. Und gerade bei Jesus Christus, gerade am Ende seines Lebens, da merken wir, da stellen wir doch wirklich fest, wie heimatlos Jesus Christus wirklich war. Aber zurück zu unserem Schriftgelehrten. Hat er das wirklich alles bedacht? Ist er in das Boot eingestiegen? Oder ist er am Ufer stehen geblieben und hat zugeschaut, wie das Boot abgefahren ist? Die Bibel lässt es offen. Es geht müßig, darüber zu spekulieren. Vielleicht werden viele sagen, wahrscheinlich nicht. Bei dem reichen Jüngling war es etwas anderes. Da hieß es, er ging traurig von dannen, nachdem ihm Jesus Christus das Entscheidende also da gesagt hat. Also wir wissen es nicht, die Bibel lässt es also wirklich offen, ob der Schriftgelehrte eingestiegen ist oder nicht. Und dann kommt der Nächste. Ein namentlich nicht genannter Jünger, wahrscheinlich ein Jünger aus dem weiteren Kreis, aus dem weiteren Jüngerkreis Jesu Christi. Auf jeden Fall, er wird namentlich hier nicht genannt. Und zudem sagt Jesus Christus es ja selbst. Folge du mir nach. Und der Jünger scheint das ja auch gut zu finden. Aber er sagt nur noch das eine, er hat noch einen ganz wichtigen, in der jüdischen Kultur einen ganz wichtigen Termin wahrzunehmen, nämlich diesen Beerdigungstermin, die Beerdigung seines Vaters. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, dieses Wörtchen, nur noch das zuerst, das ist es, nur noch das zuerst, dass er also sagt, Herr Jesus Christus, nur noch diesen Termin möchte ich bitte wahrnehmen. Und das siehst du doch ein. Das ist normal, das ist einleuchtend, das erfordert auch der Anstand. Und nur noch diesen Termin möchte ich gerne wahrnehmen und ich darf dich bitten, dass du die Abfahrt deines Bootes ein wenig verschiebst. Und da muss man klipp und klar sagen, natürlich, Jesus Christus hat natürlich nichts gegen das Normale, gegen das Einleuchtende, gegen den Anstand. Natürlich hat er nichts dagegen, aber da steht das abfahrbereite Boot. Und wieder diese entscheidende Frage, wer bestimmt denn letztendlich? Der Jünger würde sagen, ich natürlich. Ich habe doch diesen Termin, der geht doch vor. Und Jesus Christus sagt, aber deinetwegen fährt das Boot nicht später ab. Und da sehen wir eben, wenn Jesus Christus einen Termin oder wenn Jesus Christus Termine setzt, dann gehen halt diese Termine vor. Dann heißt es eben nicht, Herr, zuerst meine Termine und dann deine Termine und in der Zwischenzeit darf ich dich bitten, dass du auf mich wartest. Dann kann es nämlich passieren, dass das Boot abfährt und du bist nicht mit drin. Du wolltest zwar, aber du hattest eben noch andere Dinge zu erledigen, du hattest dir eben noch andere Prioritäten gesetzt. Und Jesus Christus sagt uns ja auch, warum das nicht so geht. Er sagt nämlich quasi, daran wird nämlich sichtbar, wer ich für dich letztendlich bin. Entweder bin ich für dich die Nummer eins in deinem Leben oder du bekommst mit mir diese intensive, echte Lebensgemeinschaft mit mir nicht hin. Ich möchte gerne von dir gehorsam. Und ich weiß es nicht, liebe Geschwister, vielleicht ist das der Grund bei manchen Christen, dass sie so eine tiefe Jesus-Nachfolge deshalb nicht hinbekommen, weil sie meinen, sie könnten mit Jesus Christus an zweiter, dritter, vierter oder fünfter Stelle leben. Und da sagt unser Herr ganz eindeutig, das haut nicht hin. Und auch hier wieder die Frage, ist er eingestiegen? Ist der namentlich nicht genannte Jünger eingestiegen oder hat er sich umgedreht, ist zum Begräbnis gegangen, das Boot ist abgefahren, ja, man könnte sagen, verpasster Abfahrtstermin des Bootes. Auch das lässt die Bibel offen ob er also wirklich da eingestiegen ist. Aber liebe Geschwister, freuen wir uns, es sind doch welche eingestiegen. Es sind doch welche eingestiegen und wir kommen jetzt im Grunde genommen ja zu dem eigentlichen Nachfolgemodell. Also wir lesen ja in der Mitte des Textes, und die Jünger folgten ihm. Und ich finde es einfach faszinierend in dieser Geschichte, und ja, das kann eigentlich nur unser Herr Jesus Christus. Ich finde es faszinierend, wie der Herr Jesus Christus sein Nachfolgemodell uns mit wenigen Sätzen konzentriert mit all seinen Facetten darlegen kann, mitteilen kann. Einfach faszinierend, wie der unser Herr Jesus das macht. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal sein Nachfolgemodell anschauen und wollen uns fragen, Herr Jesus Christus, was passiert eigentlich mit einem Menschen, wenn er in dein Boot, wenn er in das Lebensboot einsteigt und derjenige auch möchte, dass Jesus jetzt bestimmt, wie Nachfolge, wie Glauben, wie Vertrauen aussieht. Worauf hat er sich einzustellen? Und das wollen wir jetzt mal betrachten. Also, Jesus Christus bläst zum Aufbruch. Er fordert die Jünger auf, hinüberzufahren zum anderen Ufer. Und die Jünger kommen in arge Bedrängnis, kommen in eine schwere Not. Und der erste Satz, der lautet, heißt, siehe, da kam ein Sturm. Nicht, und du sagst, das fängt ja schon gut an. Das fängt ja schon gut an. Ich sehe schon das Gewitter da heraufziehen, während die anderen da ganz sicher am Ufer stehen. Und ich stelle mir die Frage, aber jetzt ist es schon zu spät. Ich bin ja bereits im Boot. Ich stecke ja mit drin, ob ich wirklich richtig entschieden habe. Und liebe Geschwister, das ist wirklich hier gleich am Anfang etwas ganz, ganz Wesentliches, dass wir das wirklich verstehen. Die Jünger sind im Boot. Die Jünger wollen nachfolgen. Sie wollen vertrauen. Sie wollen glauben. Und es kommt ein Sturm, aber nicht am Ende ihrer Bootsfahrt, sondern gleich am Anfang. Es tritt genau das ein, was Martin Luther schon vor Hunderten von Jahren gesagt hat. So geht's. Kommt Jesus Christus ins Schifflein, dann wird's nicht lange stille bleiben. Kommt Jesus Christus in Schiff, dann wird's also nicht lange stille bleiben. Genauso ist es also hier wirklich passiert. Am Ufer, ja, da ist es vollkommen unkompliziert. Nicht, da stehen sie, man hört sie förmlich sagen, wie gut ist, dass wir nicht eingestiegen sind. Wie kann man nur zu dieser Tageszeit da auf den See hinausfahren? Nicht, das Boot droht ja unterzugehen. Gut, dass wir hier wirklich ganz sicher am Ufer stehen. Aber wir müssen das wirklich wissen. Steigst du ins Boot, ins Lebensboot mit Jesus Christus ein, kommt auch Sturm. Ich habe nicht gesagt, dass er prompt immer so, aber es kommt Sturm. Es kommt Sturm. Und du fragst ihn natürlich, war das klug? War das sinnvoll, einmal grundsätzlich in das Boot Jesu Christi einzusteigen? Hast du dir das so vorgestellt? Hat man dir vielleicht in manchen Verkündigungen es anders dargelegt, anders gesagt, komm zu Jesus Christus und du erlebst ein Highlight nach dem anderen und alles wird gut. Ich meine, in gewisser Weise stimmt das ja auch, dass alles gut wird. Wenn ich zu Jesus Christus komme und diese Wiedergeburt, die Bekehrung erlebe, alles, was damit zusammenhängt, dann ist meine Vergangenheit geklärt. Ja, okay. Und in der Gegenwart hast du das Rundum-Service-Paket, sage ich es mal so, das Rundum-Service-Paket Gottes. Und deine Zukunft ist auch klar. Aber wir müssen doch hier klipp und klar sehen, der erste Satz lautet, es kommt ein Sturm. Es ist ganz wichtig, eben wirklich das zu begreifen. Und ich denke mal, viele von uns wissen das doch, die schon Jahre eben der Nachfolge Jesu Christi hinter sich haben. Die können doch sagen, manche stürmischen Erfahrungen hätte ich mir doch sparen können, wenn ich nicht in das Boot eingestiegen wäre, wenn ich nicht Christ geworden wäre. Nicht, mein Leben wäre vielleicht weniger kompliziert verlaufen. Aber seitdem ich also jetzt da Christ geworden bin, seitdem ich also wirklich da in das Boot eingestiegen bin mit Jesus Christus, tja, ist alles etwas anstrengender geworden. Alles etwas komplizierter geworden. Und dass man sich manchmal fragt, ist er nicht kontraproduktiv? Da lädt Jesus Christus zur Nachfolge ein und im gleichen Moment kündigt er Sturm an. Aber da merken wir, liebe Geschwister, da merken wir, dass zur Nachfolge eben auch solche Vokabeln hören, wie angstvoll, wie notvoll, wie mühsam, wie stressig, ja, wie entmutigend, dass solche Vokabeln einfach wirklich dazugehören. Auf jeden Fall, das müssen wir wissen, wenn wir im Boot sitzen und wenn wir mit Jesus Christus da einsteigen, dann müssen wir mit Sturm rechnen, mit all den Facetten. Und wir wollen uns das mal an einem Beispiel aus dem Neuen Testament verdeutlichen. Da ist Lydia, diese Einzelhandelskauffrau mit ihrer Boutique da in Philippi. Zunächst mal ging ja alles normal weiter, als sie den Weg mit dem Herrn Jesus Christus gegangen ist. Das war ja schließlich eine Geschäftsfrau. Das heißt also, die musste immer noch Steuern bezahlen. Die hatte also immer noch ihre Angestellten. Da musste abends immer noch die Kasse stimmen. Die musste immer noch ihre Bestellungen aufgeben und vieles andere mehr, was eben zu einer ordentlichen Geschäftsführung gehört. Also zunächst mal lief alles normal weiter und doch war plötzlich alles anders. Nämlich in dem Moment, wo der lebendige Gott nach ihr griff, wo der Heilige Geist in ihr Leben eingezogen ist, wurde auch das Normale ganz anders, bekam auch das Normale einen ganz anderen Sinn. Ja, wurde es an manchen Stellen wirklich echt kompliziert. Denn jetzt, liebe Geschwister, jetzt musste sie erst recht ehrlich sein bei der Steuer. Jetzt musste sie erst recht ihre zweifelhaften Konten, sagen wir in Anführungsstrichen, in Luxemburg oder in der Schweiz aufgeben. Jetzt musste sie erst recht ihre Angestellten gut behandeln. Jetzt musste sie erst recht den lebendigen Gott fragen, ja, was mache ich denn eigentlich mit meinem Gewinn, den ich aus meinem Geschäft ziehe? All diese zusätzlichen Probleme, hätte sie sich ersparen können, wenn sie nicht in das Boot mit Jesus Christus eingestiegen wäre. Aber so ist es. Das müssen wir als erstes wissen. Kommen wir zurück zum Text. Die Jünger sind im Boot. Es stürmt. Und was passiert dann? Jesus schläft. Jetzt haben wir sicherlich gedacht, dass jetzt alles gut werden wird. Jesus Christus kommt, er ist ja schließlich im Boot. Und jetzt schläft er diesen furchtbaren Schlaf des Allmächtigen, den furchtbaren Schlaf des Souveränen, der die Jünger fast zur Verzweiflung bringt. Nicht, dass sie ihn wecken und schreien und sagen, Herr, wie kannst du jetzt schlafen, wo es um uns herum brodelt, wo wir drohen, unterzugehen? Und wenn wir da in die Bibel hineinschauen, da werden wir auch hier und da Beispiele finden, wo wir wirklich den Eindruck haben, dass der lebendige Gott in Anführungsstrichen schläft, dass sich nichts bewegt, dass da gar nichts geschieht. Denken wir nur an den Vater des Glaubens, an Abraham. Da hat man ja den Eindruck, fast 25 Jahre schläft Gott. Da passiert überhaupt nichts und fast 100-jährig hält er erst seinen verheißenden Sohn in den Armen. Oder was glauben wir, warum uns Jesus Christus, ich glaube, wir haben auch in den vergangenen Monaten mal darüber gepredigt. Was glauben wir, warum uns Jesus Christus das Beispiel von diesem ungerechten Richter und der bittenden Witwe hat niederschreiben lassen, wo diese Witwe immer wieder kommt und knallt diesem ungerechten Richter ihre Akta auf den Tisch und sagt ihm, schaffe mir Recht. Weil der lebendige Gott nämlich genau weiß, dass auch wir Jesus-Leute wirklich in Situationen kommen können, wo wir den Eindruck haben, ja, der Herr schläft, da tut sie nichts, da bewegt sie nicht, absolut läuft da nichts. Und das müssen wir also sehen. Und ich möchte an dieser Stelle, diese Geschichte hier ist uns ja auch in anderen Evangelien wiedergegeben, und ich möchte mal hier auf einen Vers aus dem Markus-Evangelium zurückkommen, weil dort die Jünger ja dem Herrn eigentlich eine vorwurfsvolle Frage stellen. Da heißt es nämlich, Meister, fragst du nicht danach, warum wir umkommen? Und vor einigen Tagen ist mir ein Satz begegnet, der eine tiefe Wahrheit enthält. Fragen offenbaren manchmal mehr als Antworten. Fragen offenbaren manchmal mehr als Antworten. Denken wir nur an die allererste Frage in der Bibel, die der Widersacher der Eva stellte: Sollte Gott denn gesagt haben? Ohne jetzt auf irgendeine Antwort zu warten, drückt diese Frage schon eine ganze Menge aus. Dass dem Widersacher es wirklich nur darum geht, das Wort Gottes also da in der Tat also zu verdrehen, was bis heute ja angehalten hat. Und jetzt erst, liebe Geschwister, jetzt erst kommt der absolute Höhepunkt. Jetzt erst kommt der absolute Höhepunkt. Und das gleich am Anfang gesagt. Der absolute Höhepunkt ist nicht, dass der Sturm aufhört. Nein, nein. Der absolute Höhepunkt ist, dass der lebendige Herr ein Wort spricht. Der lebendige Herr kommt und spricht ein Wort in deine Not hinein. Das, liebe Geschwister, das ist also hier wirklich der absolute Höhepunkt. Die Jünger standen immer noch im Boot, die waren immer noch mitten im Wasser. Es stürmte immer noch an ihrer Situation, hatte sich nichts geändert. Und trotzdem war alles anders geworden, weil eben der lebendige Gott ein Wort da in ihre Not hineinspricht. Und ich denke, das haben auch wir schon erlebt, solche Situationen. Die äußere Lage ist immer noch die gleiche. Nicht die gleichen Schwierigkeiten, das gleiche Elend, die gleiche Angst, die gleiche Hoffnungslosigkeit. Und doch ist alles anders, weil der Herr Jesus Christus ein Wort in deine Not hineinspricht. Und liebe Geschwister, das Wort, was er in deine Not hineinspricht, kommt ja aus einer ganz anderen Welt und Wirklichkeit, wenn er zu dir sagt, fürchte dich nicht. Aus seiner Welt klingt das ja gut, vernünftig, richtig. Aber ich, in meiner kleinen Welt, nicht der jetzt in dieser schwierigen Situation steckt, möchte doch am liebsten, dass die Schwierigkeiten sofort aufhören. Aber so ist es nicht. Der Höhepunkt des Glaubens, des Vertrauens ist da erreicht, wo wir um Hilfe schreien und der Herr ein Wort spricht. Höher kommst du nicht. Höher kommst du nicht. Und das muss der Glaubende immer wieder erfahren. Das muss der Glaubende immer wieder erfahren, dass der lebendige Gott in deine Not hineinspricht mit einem Wort. Wie auch immer, ob durch eine Predigt, durch einen Gottesdienst, Bibelstunde, Hauskreis, ob durch einen lieben Bruder, eine liebe Schwester, egal. Aber das muss der Glaubende immer wieder erfahren, nicht, dass der Herr in seiner Not wirklich hineinspricht. Nicht? Du bist im Boot, er stürmt, Jesus schläft, du schreist um Hilfe, Jesus hört und Jesus Christus spricht ein Wort. Und ja, und da entsteht wirklich Vertrauen. Es entsteht so nicht Vertrauen, wenn ich am Ufer stehe und überlege, ja, soll ich einsteigen oder soll ich nicht einsteigen? Das ist kein Vertrauen. Vertrauen ist auch nicht, wenn ich so emotionsvoll da meine Glaubenslieder singe. Nein, Vertrauen entsteht da, wo du in einer schwierigen Situation bist und du sie am liebsten nicht möchtest. Aber jetzt steckst du in solch einer Situation. Und sagst dem Herrn, ja, Herr, ich bin jetzt hier in diesem Boden, ich stehe jetzt mitten im Wasser. Und du hast mir ein Wort des Trostes und der Ermutigung gesagt. Und ich möchte nachfolgen, ich möchte glauben, ich möchte vertrauen. Auch wenn ich ehrlich bin, ich die ganze Sache abschütteln möchte. Aber ich bitte dich jetzt, Herr Jesus Christus, bringe du mich sicher an das andere Ufer. Da entsteht wirklich Vertrauen. Höher kommst du nicht. Und liebe Geschwister, es ist auch noch dann Vertrauen, wenn du das alles nur für eine gewisse Zeit durchhältst und wieder zurückfällst und wieder einknickst und wieder zum Herrn Jesus Christus kommt und er dir wieder sagen muss, warum knickst du da ein? Ist doch gar nicht angemessen in deiner Situation. Ich bin doch in deinem Leben. Fürchte dich nicht. Auch dann ist es immer wieder Vertrauen, liebe Geschwister. Ja, jetzt kommt noch ein letztes. Ist eigentlich gar nicht mehr so das Drama, was jetzt noch passiert. Nicht schließlich, aber ich denke auch dieser letzte Punkt, was da eben noch geschieht, macht auch schließlich deutlich, dass Jesus Christus auch wirklich der ist, ja, dem man wirklich vertrauen kann. Es lohnt sich, diesem Herrn zu vertrauen. Also wir haben es jetzt gesehen, nach Sturm, Schlaf, Gebet, Wort und Vertrauen kommt jetzt die Tat. Man möchte schon fast sagen, so im Nachklang. Eigentlich gar nicht mehr das Drama. Eigentlich selbstverständlich. Wenn Jesus Christus wirklich ein Wort spricht, dann kommt nach dem großen Sturm kommt also die große Stille. Wenn Jesus Christus wirklich ein Wort spricht, ja, dann sind alle Themen geklärt. Und wenn Jesus Christus eines Tages ein Wort spricht, dann ist auch aller satanische Spuk ein Ende. Und vor allen Dingen, wenn der Herr Jesus Christus das schönste Wort zu uns spricht, wenn er uns nämlich aus der diesseitigen Welt in seine Welt hineinruft und sagt, komm, das ist das schönste Wort, was der Herr Jesus Christus wirklich zu uns spricht, am Ende unseres Lebens. Johann Daniel Hernschmidt. Weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. 1675 geboren, 1723 gestorben. Theologe, Kirchenlieddichter, war auch zeitweise Gehilfe von August Hermann Francke, hat auch zeitweise als Lehrer an den Schulen der frankischen Stiftungen gewirkt. Aber was ich interessant finde, er hat eines der bis heute gültigen Lieder auf diesen Text geschrieben. Ich möchte nur mal so ein, zwei Verse vorlesen. Gott will es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn nur du bei Jesus bist. Wer sich kränket, weil er denket, Jesu liege in dem Schlaf, wird mit Klagen nur sich plagen, dass der Unglaub leide Straf. Wann die Stunden sich gefunden, tritt die Hilf mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Johann Daniel Hernschmidt. Wunderbar, finde ich jedenfalls. Liebe Geschwister, Schlussfrage an jeden Einzelnen. Du bist in das Boot eingestiegen. Du bist an das andere Ufer gekommen. Du bist ausgestiegen. Du hast noch etwas wackelige Beine. Und Herr Jesus Christus fragt dich, steigst du wieder in mein Boot ein? Die Antwort möge sich jeder persönlich geben.